Ja, schönen guten Morgen. Ich darf zuallererst herzliche Grüße aus Auerbach ausrichten, die ich mitgebracht habe. Ja, seid gegrüßt in diesem Sinne. Stellt gerade fest, so ein gewisses Ungleichgewicht im Raum. Eigentlich müssten wir noch ein bisschen von da verteilen, ansonsten gerät ja das Kirchenschiff ins Ungleichgewicht. Aber ich glaube nicht, dass es kentert. Wir schauen mal. Ja, du bist ein Fels. Und in den Felsen ging es heute Vormittag schon gleich am Anfang in dem Psalm. Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin im Thema des heutigen Gottesdienstes. Denn der Felsen oder der Fels, der wirft ja eigentlich die Frage auf, worauf kann man sich denn heute überhaupt noch verlassen? Worauf kann man sich noch verlassen? Das interessiert doch eigentlich jeden, oder? Wir brauchen Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit. Und frei nach dem Motto, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, habe ich uns heute nochmal was mitgebracht zur Veranschaulichung. Ich habe uns die Dose mitgebracht. Ich denke, die kann jeder sehen. Eine Konservendose. Und was auffällig ist, es gibt kein Etikett. Also ich kann keins entdecken, zumindest nicht auf den ersten Blick. Das ist wohl auch beabsichtigt. Bei dieser Dose kommt das wahrscheinlich mehr auf den Inhalt an als auf die Optik. Ja. Und ja, so spartanisch wie sie aufgemacht ist, steht ganz oben drauf eine Beschriftung, das will ich uns mal vorlesen. Da steht Roggenvollkornbrot geschnitten. Inhalt 500 Gramm. Und dann steht der Hersteller Zutaten Roggen, Vollkorn, Schrot, Wasser, Hefe, Salz, Sauerteig. Christian Mordersen in Lippstadt hergestellt. Hergestellt 1988. 1988. Stell die mal hierher. Sehen, wie lange sie hier stehen bleibt, dass sie nicht runterrutscht. Also wer sich einbildet, ihr kriegt jetzt irgendwie eine Kostprobe oder so, den muss ich enttäuschen. Aber ich glaube, ihr legt auch keinen großartigen Wert drauf. Also rein äußerlich macht diese Dose überhaupt nicht viel her. Es geht eigentlich mehr um die Zweckmäßigkeit. Und das ist auch logisch. Das, was diese Dose so attraktiv macht, ist weniger die kulinarische Gaumenfreude, sondern der größte Vorteil von Konserven schlechthin besteht ja wohl darin, dass sie mal abgesehen vom Verfallsdatum, was ja meist sowieso nur pro forma draufsteht, sehr lange haltbar ist. So eine Konserve, werdet ihr sicherlich zugeben, ist eine sehr nützliche Erfindung. Sie ist etwas, auf deren Haltbarkeit du dich gefühlt eine halbe Ewigkeit verlassen kannst. Und wisst ihr, so habe ich es ja kürzlich auch in einem Zeitungsartikel gelesen. Der war überschrieben mit den Worten 60 Jahre altes Dosenbrot und es schmeckt. Ja? Ein Mann aus Niedersachsen berichtet von seinem 60 Jahre alten abgelaufenen Kellerfund. Das Dosenbrot, das dieser Mann in seinem Vorratskeller fand, war geschlagene 60 Jahre alt. Es handelte sich offensichtlich um das älteste, gemeldeste und genießbare Lebensmittel. Ein wahrer Sensationsfund, der sich über eine halbe Ewigkeit gehalten hat. Das Lebensmittel hat sogar einen Orden bekommen, eine Auszeichnung. Ja, das ist erstaunlich, oder? So oft oder so lange halten oft die Zähne nicht, die es beißen. Ja, 60 Jahre. Ganz so alt ist die noch nicht. Schlappe 37. Aber die Frage lautet ja letztendlich, worauf kann man sich heute noch verlassen? Und darauf gibt uns die Bibel ja eine ganz klare und prompte Antwort. Es ist die Treue Gottes, auf die man sich verlassen kann und auf die sich unser Glauben gründet. Der Fels. Ja, das Bild, was wir am Anfang hatten. Darum das Thema heute, Gott ist treu, das Fundament unseres Glaubens. Darum geht's ja, das Fundament. Ich will uns dazu einen Predigtext lesen, und zwar Psalm 119, Vers 89. Da steht, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln, deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute. Gott ist treu. Von wem oder was kann man das heute noch behaupten? Wir leben in einer Welt, in der zwar viel von Treue und von Prinzipien gesprochen wird, nämlich davon, dass etwas so lange wie möglich halten muss. Es wird angestrebt, nachhaltig zu leben, also nicht so viel zu verbrauchen oder mehr zu verbrauchen, als regeneriert werden kann. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen und der Schutz der Umwelt und die Förderung sozialer Gerechtigkeit soll also unsere Gesellschaft zukunftsfähig machen. Auch für die zukünftigen Generationen soll noch genug Wohlstand zum Leben bleiben. Und dieser Vorsatz ist ja gut, das ist klar. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann bleibt ja gar nicht viel von dieser Beständigkeit und von dieser Haltbarkeit, von dieser Treue. Ja? Wir sehen ja auch viel Verschwendung. Wir sehen viel Misstrauen, wir sehen viel Zerrüttung und Kurzlebigkeit. Oft ist ja das Versprechen von gestern heute schon gar nicht mehr gültig. Ja, es scheint, als wenn selbst die Wahrheit ein immer kürzeres Verfallsdatum hat. Überall, ja, das Geld, der Gefährte, ja, den Bevollmächtigen gab es auch, ja. Aber da steckt ja der Verfall schon drinne, ja, Lebensabschnittsgefährte. Jede Generation und das Leben schlechthin hat irgendwie ein Ablaufdatum, ist obsolet. Und genau an dieser Untreue, Untreue scheitern und zerbrechen so viele Hoffnungen und Scheinwelten in dieser Welt schmerzlich. Neuerdings hat ja sogar der Führerschein ein Verfallsdatum, 15 Jahre nur noch. Aber Gott ist treu. Er hat kein Verfallsdatum, seine Treue hat kein Verfallsdatum. Und genau diese Tatsache stellt ja genau Psalm 119 immer wieder auf den Leuchter. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Ich will versuchen, heute Morgen diesen Psalm oder diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, ins Heute zu übertragen und sagen, wir haben einen konservativen Gott, dessen Wort zuverlässig und darum alltagstauglich ist. Das Erste, Gott ist ewig konservativ. Damit meine ich natürlich jetzt nicht etwa irgendwie eine politische Einstellung, sondern ich meine schlichtweg die ewige Existenz Gottes. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Wenn wir diesen Vers 89 lesen, dann scheint es so, als ob der Schreiber nur einen einzigen Gedanken durch den Kopf geht. Aber die Textstruktur, die zeigt uns, diese Person ist mit Blick auf die Treue oder hat mit Blick auf die Treue Gottes zuerst oder will zuerst einen ganz klaren Gedanken, einen Gedanken herausstellen, nämlich, dass Gott ewig Existenz ist. Auf ewig, o Herr. Das ist sozusagen eine Hymne, ein wahrer Lobpreis und zugleich glasklare und nüchterne Dogmatik, also biblische Lehre. Gott ist ewig. Das ist auch ein wunderschöner Aspekt des Charakters Gottes. Gott ist so, er ist ewig. Ich meine, können wir uns das vorstellen? Die Ewigkeit Gottes und was das bedeutet? Im Unterschied zu seiner ewigen Dauer ist das höchste Alter eines Menschen hier, so winzig. Die älteste deutsche Frau, Charlotte Kretschmann, hieß sie. Sie wurde über 114 Jahre alt. Von 1909 lebte sie bis 2024, was die Frau erlebt hat. Unglaublich, das ist beeindruckend. Aber Gott, der Vater, existiert von Anfang an, ohne ein Ende. Nach unserem Zeitverständnis erstreckt sich seine Existenz von vorn nach hinten unbegrenzt, ohne jede Unterbrechung. Gott hat auch keine Ursache. Gott stammt von sich selbst ab. Gott ist so ewig existent, dass er völlig außerhalb jeglicher Zeitgebundenheit existiert. Im Vergleich zu ihm sind wir menschliche Geschöpfe des Augenblicks. Manche sagen darum, bei Gott gäbe es gar keine Zeit. Ja, Gott kennt gar nicht sowas wie Zeit. Ich denke, das ist Quatsch mit Schneegestöber. Ja, Gott hat doch die Zeit erfunden. Er hat das Zeitliche erfunden. Ja, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft überschaut er in einem Augenblick. Darum ist Gott ja auch der Herr über die Zeit, weil er der immer und ewig Seiende ist. Er selbst ist durch nichts Entstehendes oder Vergehendes in der Zeit bedingt. Er ist nicht Teil seiner Schöpfung, er ist von nichts abhängig. Schon gar nicht ist seine Existenz von deiner und meiner Vorstellungskraft abhängig. Mir hat mal jemand gesagt, dein Gott, der existiert doch nur in deiner Vorstellungskraft. Ja. Der existiert nur in deiner Vorstellungskraft. Du, dass du an Gott glaubst, das hat doch mit deiner Erziehung zu tun. Ich kenne doch deinen Vater, war der ungläubiger Mann. Ist doch kein Wunder, ja, dass du auch gläubig erzogen bist und an einen Gott glaubst, der nur in deiner Vorstellung existiert. Gott, das war das Argument, Gott ist abhängig von deiner Vorstellung. Ja, du bist so erzogen von deiner Prägung. Ja. Das ist nicht das Bild, was die Bibel über Gott schreibt. Ja. Nun stimmt es schon, dass ein gläubiges Elternhaus ein Segen ist, ohne Zweifel. Ja. Aber Gottes ewige Existenz, die kann man doch nicht anerziehen. Als ob unsere Vorstellungskraft objektive Tatsachen schaffen könnte. Ja, wenn das funktionieren würde, dann würde ich nicht mehr auf Arbeit gehen. Ja, dann würde ich mir vorstellen, jeden Früh an einem gedeckten Tisch zu sitzen. Und schon würde das passieren. Ja. Und noch viele andere Dinge. Also Gottes Existenz ist nicht abhängig von meiner Vorstellungskraft und Prägung. Er ist. Der Gedanke an die ewige Existenz Gottes überfordert die Menschen von jeher. Da treten doch eines Tages die Pharisäer und einige Schriftgelehrte an Jesus heran und sagen, du Jesus, du redest immer so, als wenn du Abraham, der schon 2000 Jahre tot ist, persönlich kennengelernt hast. Du tust immer so, als wenn du viel größer bist als unser Vater Abraham. Auf Abraham waren die Juden ganz besonders stolz, der Vater des jüdischen Volkes. Und da sagt Jesus Folgendes, er antwortet in Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Also was sagt Jesus, antwortet er darauf, genau so ist es. Ja. Da waren die Augen groß. Denn das, seine Antwort heißt so viel wie natürlich, ja. Als Abraham lebte, da bin ich auch schon gewesen. Ja, ich kenne den Abraham, klar. Ich habe ihn ja berufen aus Ur in Chaldea, ich habe ihn gesegnet, ich habe ihn bewahrt, ich habe ihn an ihn meine Verheißungen wahr werden lassen. Ich habe ihn zu einem großen Volk wie das Sand am Meer und die Sterne des Himmels werden lassen. Ihr habt es erfasst, ihr habt es begriffen, jetzt habt ihr es. Das war die Antwort von Jesus. Und das war zu viel. Ja. Wie heißt es dann, Vers 59, da hoben sich Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Ja, sie wollten ihn steinigen. Ja. Das haben sie nicht unter die Füße gekriegt. Die haben gesagt, du bist größenwahnsinnig. Ja. Du bist vielleicht sogar schon vom Dämon besessen. Du bist kein Gotteslästerer. Dann haben sie Steine aufgehoben, um ihn an Ort und Stelle umzubringen. Also, die hohen Theologen seiner Zeit scheiterten schon an dieser einfachen und grundlegenden theologischen Tatsache, nämlich, dass der Herr Jesus der wahrhaftige Gott ist, in Person. Es stimmt eben nicht, wenn der Sänger der bekannten Ostband Karussell in dem traurig schönen Song sagt, als ich fortging, kennt ihr vielleicht, ne? Als ich fortging. Da sagt er, nichts ist unendlich. Nichts ist unendlich, so sieht das wohl ein. Das ist Käse. Gott ist unendlich. Ja. Es mag wohl stimmen, dass so manche Liebe und so mancher Kummer und Schmerz endlich ist und irgendwann nachlassen wird, aber Gott ist ewig. Und auch die Sehnsucht nach Ewigkeit, nach ewiger Treue, die ist ja den Menschen ins Herz gelegt. So wie der Prediger Salomo festgestellt hat, alles im Leben hat seine Zeit. Ja, das heißt, du kannst es ausschöpfen. Du kannst das Leben in vollen Zügen genießen. Aber zur Ruhe kommt der seinen Frieden mit dem ewigen Gott trägt. treuen Gott gefunden hat. Und wisst ihr, wir brauchen solche Beständigkeit in unserem Leben. Und nur der Gott der Ewigkeit kann und will das Kurze und das Zeitliche, in dem wir leben, mit seiner Ewigkeit erfüllen. Ich kann mich entsinnen, in Bautzen las ich irgendwann mal an einer Giebelwand ein großes Zitat von Jules Renard, der hat gesagt, wenn Sie das Leben kennen, geben Sie mir doch bitte seine Anschrift. Wenn Sie das Leben kennen, geben Sie mir doch bitte seine Anschrift. Und dieser Gedanke, ja, führt uns zum zweiten Anstrich heute Morgen. Gott ist ewig konservativ, das ist klar. Und zweitens, Gottes Wort ist beständig und zuverlässig. Gottes Wort ist beständig und zuverlässig. Auf ewig, o Herr, heißt es in Vers 89, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Weil Gott ewig ist, bleibt auch sein Reden, das heißt sein Wort, Gottes Wort, die Bibel, ewig. Beständig, unwandelbar, immer treu. Das ist ja nur folgerichtig und logisch, sagt der Psalmist. Gottes Wort ist immer zuverlässig. Darauf kann man sich verlassen. Auf diesem Fundament ruht der Glauben aller gottesfürchtigen Menschen. Gottes Wort ist zuverlässig. Offenbar war es auch dem Psalmschreiber nicht einfach, in seinem vergänglichen Lebensraum ein angemessenes Beispiel für etwas immer Treues zu finden. Und darum kommt diesem Mann der Himmel gerade recht. Er gebraucht also dieses ziemlich einleuchtende Bild vom Himmel oder von den Himmeln, steht dein Wort fest in den Himmeln. Also hier steht ja sogar die Mehrzahl. Das heißt, Gottes Wort hat nicht nur in dieser sichtbaren, sondern auch in der unsichtbaren Himmelswelt Bestand und Gültigkeit. Die Bibel kennt ja noch mehr Himmel als unsere sichtbare Atmosphäre. Aber für uns, die wir in Zeit und Raum leben, bedeutet das so zuverlässig wie der Himmel für jeden von uns Tag für Tag über unseren Köpfen ausgespannt bleibt, so beständig, fest und glaubwürdig ist Gottes Reden in seinem Wort. Und auf diese Grundlage dürfen wir jeden Tag bauen. Der Bibelglaube gründet sich auf denselben Herrn, der diese Erde, also unseren täglichen Lebensraum, gemacht hat und erhält. Gott ist ja nicht nur der Schöpfer, der ist ja auch der Erhalter dieser Welt. Und das ist das Argument dieses Psalmdichters, das er anführt und das eigentlich nur noch durch Jesus getoppt wird, indem er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gottes Wort steht fest. Und wisst ihr, diese Überschwänglichkeit, die hier dieser Mann an den Tag legt, die lässt sich ja auch in der Realität messen. Man weiß ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, die Treue Gottes in seinem Reden aufzufächern. Gottes Treue in seinem Wort, in seinem Reden, beginnt ja eigentlich schon mit der einfachen Tatsache, dass Gott überhaupt reden kann. Ich meine, schaut doch mal nach rechts und links in die Ramschkiste der Religionen, die es so gibt. Alle Religionen und alle Philosophien, die man so kennt in dieser Welt, die zeugen doch nur von einem, nämlich von dem leidenschaftlichen Verlangen der Menschen, Gott oder einem höheren Wesen irgendwie eine Reaktion zu entlocken, oder? Ich denke da vor allen Dingen an die Baalspriester im Alten Testament. Interessantes Beispiel. Und Elia. Aber ganz egal, von welchen Götzen sich die Menschen Antwort und Hilfe erwarten, ob er nun in der Schrankwand steht oder um den Hals getragen wird, oder ob es einfach nur die Katze ist, die unglücklich den Weg kreuzt. Der Götze antwortet einfach nicht. Selbst dann nicht, wenn man ihn anschreit. Alles für die Katz. Das enttäuschende Ergebnis von Religion ist ja immer das Gleiche. Man stößt auf Mundtote, auf Stumme, auf nach dem nach menschlichem Vorbild oder Ebenbild geschaffene, zum Teil brutale und oder gleichgültige Götter. Und diese Verschwiegenheit und diese Sprachlosigkeit ist das, was die Götzen dieser Welt mehr oder weniger kennzeichnet. Sprachlosigkeit. Aber der wahre Gott der Bibel, der ist nicht stumm. Und er ist auch nicht stumm geblieben. Er hat geantwortet. Die Bibel sagt sogar in Jesaja 65, Vers 24, noch ehe Menschen gerufen haben, hat Gott geantwortet. Verrückt. Der Gott der Bibel ist ein redender Gott, der durch Wort reagiert hat und sich zu erkennen gegeben hat, der sich bekannt gemacht hat. Nicht nur durch Wort, sondern auch durch die Natur, das sich offenbart durch die Geschichte Israels in deinem und meinem Gewissen. In der Person des Herrn Jesus und letztlich sogar schriftlich mit der Bibel in dem schriftgewordenen Wort Gottes. Schwarz auf weiß. Gott hat sich in der Bibel als ein Rettergott gezeigt und bekannt gemacht. Der lebendige Gott ist ein sprechender Gott. Und das ist ja gleich der nächste treue Beweis. Nämlich, dass Gott überhaupt noch mit uns redet. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Ich meine, wenn jemand allen Grund gehabt hätte zu schweigen, nichts mehr zu sagen, kein Wort mehr mit uns zu reden, den Mund zu halten, dann wäre es wohl Gott gewesen. Da redet ja die Bibel sehr deutlich. Nämlich, dass wir Menschen ja diejenigen waren, die untreu geworden sind, die mit ihm nichts mehr zu tun haben wollten, die sich von ihm losgesagt haben. Wir haben die Tür zugemacht, ins Schloss fallen lassen, die Menschen. Und dazu brauchte es nicht irgendwie Generationen erst. Ja, schon die ersten Menschen hatten ja die wahnwitzige Idee, ohne ihren Schöpfer, ohne Gott zu leben, ihr eigenes Ding durchzuziehen, unabhängig zu sein, sich selber zu verwirklichen und so weiter und so fort. Ja, das hat sich doch bis heute nicht geändert. Wir sind diejenigen, die untreu geworden sind. Ist deine Herzenstür etwa auch noch zu? Aber Gott ist treu. Auch wenn wir untreu sind, so heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich nicht selbst verleugnen. Gott lässt sich nicht den Mund verbieten, er redet mit uns. Er stellt sich nicht trotzig, betreibt Ausgrenzung, er sucht das Gespräch mit dir. Genauso wie kürzlich der kolumbianische Präsident, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Fernsehen, gesagt hat, eine kurze Bemerkung, hat gesagt, was ganz Entscheidendes. Ohne Dialog gibt es Krieg. Stimmt. Ohne Dialog gibt es Krieg. Gottes Wort steht fest. Also die Tatsache, dass Gott redet, ist ein ganz eindeutiges Signal, dass er auf Gemeinschaft mit dir und mir aus ist. Wisst ihr, die Sprache, lohnt sich mal drüber nachzudenken, ja, die Sprache ist die kostbarste Methode der Mitteilung zwischen zwei Wesen. Die Sprache ist die kostbarste Methode der Mitteilung zwischen zwei Menschen. Sprache ist der Ausdruck oder der absolute Ausdruck einer Persönlichkeit. Du kannst deine Frau mit einem Strauß Blumen überraschen, sprachlos machen. Kannst du was sagen, aussagen damit, das geht. Klar, würde mir auch gelingen. Aber, jetzt kommt das Aber, die feinsten Empfindungen und die Gedanken, die man so hat und loswerden möchte, austauschen möchte, die können nur durch Sprache transportiert werden zum Nächsten. Falls du einen Hund zu Hause hast, ist sicherlich ein kluges Kerlchen. Aber er kann nicht sprechen. Sagt man nicht von einem klugen Hund, es fehlt ihm an nichts als an Sprache. Ja. Mit dem Menschen ist es anders. Die Ebenbildlichkeit des Menschen ist ja verdunkelt, das wissen wir. Ist kaum, manchmal kaum noch zu sehen. Aber die Sprache, die ist ihm noch gegeben. Dir und mir. Weil jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, hat er eben die Möglichkeit oder hat ebenfalls die Möglichkeit, sich zu äußern. Du hast die Sprache, du hast die Fähigkeit zu sprechen, mit Gott zu reden. Wir nennen das auch Gebet. Gebet ist eine Antwort auf Gottes beständiges Reden. In seinem Wort. Und wisst ihr, genau das macht ja die Sache noch viel ernster, als sie erscheint. Denn die Befähigung zur Sprache nimmt jeden Menschen auch in die Pflicht, sich zu äußern. Gott erwartet von dir eine Antwort, wenn er dir sagt, er hat seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe zu dir für dich gegeben, damit du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast, Johannes 3, Vers 16. Gottes Treue ruft Menschen auch heute noch in seine Gemeinschaft. Er will mit dir zu tun haben. Und wenn Gott ruft und spricht, erwartet er eine Antwort, eine Stellungnahme. Gottes Treue nimmt uns auch in die Pflicht, in die Verantwortung. Vielleicht hast du dich ja schon entschieden. Andererseits, Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Also mit anderen Worten, keine Antwort ist auch eine Antwort. Darum, ne? Sag nicht nein, wenn Gott dich ruft, dich anspricht, bei einer Beziehung zu dir nachzudenken. Gottes Reden und sein Wort, das ist nicht einfach nur Information, das ist ein Ruf. Das können wir uns merken. Ja? Gottes Reden hat eine schöpferische Wirkung auf Menschen, wenn sie sich rufen lassen. Gottes Wort ist das Mittel und der Weg, durch den Menschen gerettet werden. Sein Wort macht Menschen neu und ewig haltbar. Hier. Konservativ. Wo steht das in der Bibel? Ich lese es euch vor. 1. Petrus 1, Vers 23. Da sagt Petrus, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. Wer Gottes Ruf antwortet, der ist durch Wiedergeburt, durch Innewohnung des Heiligen Geistes auf Zeit und Ewigkeit für ein Leben in Gottes Herrlichkeit konserviert. Seine ewige Treue hält uns in diesem Gnadenstand. Gott ist treu. Obwohl Gottes Wort beständig ist, wirkt es doch irgendwie an jeden Menschen ganz persönlich. Die Bibel hat sich bewährt. Sie hat sich bewährt an ihren Feinden, aber auch an ihren Freunden. Als eine Kraft, die auf der einen Seite selig macht und auf der anderen Seite verwirft. Gottes Wort ist treu. Wie viele bösartigen Angriffe hat die Bibel über Jahrhunderte überstanden? Viele haben versucht, die Bibel zu vernichten, auszurotten, Gott zum Schweigen zu bringen. Allen voran die römischen Kaiser, manche Philosophen, heute noch in kommunistischen Ländern dieser Welt. Der bekannteste Philosoph des 18. Jahrhunderts, Voltaire, er behauptete ganz leichtfertig, das Christentum werde in 100 Jahren nach ihm nur noch im Museum existieren. Ja. Also seiner Ansicht nach hatte der christliche Glaube und die Bibel ein Verfallsdatum. Ganz klar. Es kam ganz anders, wir wissen das ja, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Ja. Schon 50 Jahre nach seinem Tod, 1917, druckte die Genfer Bibelgesellschaft in Voltaires Haus, oder besser gesagt, es war ja ein Schloss, ja, und Druckerpresse Gottes Wort, die Bibel, um es millionenfach zu verbreiten. Also Gott kann auch Ironie. Obwohl die Bibel von vergänglichen Menschen auf vergänglichem Material geschrieben und überliefert wurde, so ist sie bis heute immer noch das am besten überliefertste Buch der Antike, das weder an Existenz noch an Genauigkeit Schaden genommen hat. Gott hat sein Wort bis heute erhalten. Sein Reden ist heute noch aktuell. Und das führt uns zum dritten Gedanken. Also erstens, Gott ist ewig konservativ, Gottes Wort ist beständig und zuverlässig. Jetzt kommt das dritte und letzte. Gottes Treue ist gültig und alltagstauglich. Auch das sagt ja dieser Psalm, Vers 90. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. In anderen Bibelübersetzungen ist das Wort Treue auch mit Wahrheit wiedergegeben. Deine Wahrheit währt von Generation zu Generation, heißt es dann. Nun, das ist kein Widerspruch, sondern zeigt einmal mehr, dass Treue und Wahrheit eng zusammengehören. Beide sind sozusagen miteinander verheiratet und sie bedingen sich gegenseitig, Treue und Wahrheit. Sie bedingen sich gegenseitig. Denn so wie die Treue von Beständigkeit, Verlässlichkeit spricht, so drückt Wahrheit aus, dass etwas auch wirklich mit der Realität übereinstimmt. Man kann es auch ganz anders ausdrücken, im Bilde sprechen. Was nützt dir diese treue Konserve, die ewig hält, wenn keine Wahrheit, kein echtes Brot drin ist? Nix. Gar nicht. Treue ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Das kann man sich gut vorstellen. Es ist nicht bedeutungslos, wenn dir ständig jemand seine Liebe bekundet, du aber genau weißt, das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Stimmt nicht mit der Realität überein. Treue ohne Wahrheit sind leere Worte. Treue ohne Wahrheit ist abgedroschene Heuchelei. Wenn in der englischen Sprache etwas wahr ist, dann steht dort in der Regel das Wort true. True bedeutet, dass etwas richtig, dass etwas gültig, valide, aufrichtig, echt, ehrlich ist. Also eben mit der Realität übereinstimmt. Und diese Tatsache wird gerade im Psalm 119 sehr oft wiederholt. Zum Beispiel in Vers 160, dort steht: Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Ist doch interessant, was hier gesagt wird. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also nicht bloß ein Bibelvers, der aus dem Kontext gerissen wird, sondern die Summe. Nicht nur das Alte Testament und auch nicht nur das Neue Testament, alles ist Wahrheit. Lohnt sich mal drüber nachzudenken. Wahrheit ist die Konsequenz der Treue Gottes. Das heißt, was Gott in seinem Wort über Menschen, über den Menschen, über die diesseitige und über die jenseitige Welt, das ewige Leben und in ernster Verlorenheit und seine Rettung durch Jesus Christus sagt, das ist wahr. Es stimmt mit der Realität überein. Auch wenn wir das nicht alles nachprüfen können. Ja, also das heißt, Gott veralbert uns nicht, führt uns nicht hinters Licht, manipuliert, framed und verkürzt oder schönt die Dinge nicht. Das würde seinem Wesen widersprechen, Titus 1, Vers 2. Da sagt Paulus das ganz klar, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gottes heiliges Wesen verbietet schon allein Flachserei, Halbwahrheiten und Spielchen. Eben darum ist Gottes Treue in seinem Wort alltagstauglich und kann unser Fels sein oder unsere Glaubensgrundlage sein. Und wisst ihr, die Bibel ist ein sehr ehrliches und ungeschöntes Buch. Sie zeigt uns den Menschen, wie er in Wahrheit ist. Nämlich als verlorenen Sünder. C.S. Lewis Er hat einmal bemerkt, er hat gesagt, die Bibel ist kein solches Buch, wie ein Mensch es schreiben würde, wenn er könnte oder schreiben könnte, wenn er wollte. Und er meinte damit, dass kein Mensch so freimütig, offen und ehrlich über die Sünden und das Versagen der Menschen schreiben würde, wie die Bibel es tatsächlich tut. Ich meine, wenn Menschen ihren eigenen Werdegang schreiben oder Autobiografie schreiben zum Beispiel, ja, dann wittert man ja schon manchmal beim Lesen die Manipulation. Man spürt menschlichen Darstellungen ganz oft die Mühe ab, die Wahrnehmung des Lesers durch bestimmte Auswahl und Betonung und Überbetonung durch bestimmte Aspekte zu beeinflussen. Also negative Seiten werden durch Wortwahl kaschiert oder ignoriert oder übermäßig dementiert. Aber es gilt eben auch die einfache Regel oder Redewendung, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Das heißt, gerade das übermäßige Leugnen oder Dementieren einer Sache macht ja die Sache wahrscheinlich. Ja. Soll heißen, Menschen neigen dazu, sich selbst als Heilige darzustellen. So wie Adam hinter seinem Baum, ne, beschämt posierte und so von nichts gewusst haben will. Ne. Und die Bibel tut das nicht. Sie verzichtet auf jegliches Framing. Sie ist treu. Ja. Ganz konkret, wenn wir in die Bibel schauen, dann haben die Menschen vor einem heiligen Gott eben kein Sondervermögen angehäuft, ja, sondern Schuld und Sünde. Manche Erzählungen und Darstellungen in der Bibel sind ja schon fast ärgerlich. Ich meine, muss denn der Heilige Geist ausgerechnet das Kapitel über David und Bathseba in der Heiligen Schrift aufschlagen und bringen? Also die Stelle, wo David, der große König und Gottesmann nach dem Herzen Gottes, wo ausgerechnet er als Ehebrecher und Mörder gezeigt wird und angezeigt wird. Und jeder Bibelleser der zukünftigen Generation erfährt nun auch noch davon, ist ja festgeschrieben. Jeder kann es von Generation zu Generation lesen. Nebenbei gemerkt, genau das ist ja der Grund, warum Gott sein Wort durch vom Heiligen Geist geführte Menschen verschriftlichen lassen hat. Eine rein mündliche Überlieferung wäre ja lange in Vergessenheit geraten oder der Mythologie anheimgefallen oder der Manipulation und der Fantasie der Menschen. Aber schriftlich ist Gottes Wort von Generation zu Generation gleich treu und alltagstauglich. Es hält uns den Spiegel vor und stellt die Menschen in sein göttliches Licht. Es zeigt uns, wie wir vor einem heiligen Gott dastehen. Und dann sagt Jesus im Neuen Testament, wer in meinem Wort bleibt, das heißt, wenn ihr euch meinem Wort aussetzt und glaubt, dann wird euch diese Wahrheit freimachen. Johannes 8, Vers 32. Gott ist so treu und alltagstauglich, dass er bis heute, so wie einen David damals zur Umkehr und zur Buße ruft und Sünde vergibt. Johannes, er sagt dazu in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist wieder von der Treue die Rede, habt ihr es gemerkt? So ist er treu. Warum treu? Weil Jesus alle Sünde gezahlt hat. Er hat deine Rechnung beglichen, meine auch. Muss nur zu ihm kommen. Und wenn Jesus einen aufrichtigen, einen bußfertigen Sünder zurückweisen würde und sagen würde, Moment mal, du nicht, ja, dann würde er sein Erlösungswerk veruntreuen. Aber Gott ist treu. Die Rechnung ist bezahlt. Ja. Durch seinen Sohn Jesus Christus bleibt Gott treu. Selbst in einer Welt voller Schuld und Versagen. Denn Gott ist immer da. Und wir können jederzeit zu ihm umkehren. Seine Treue will uns rausholen aus unseren Fassaden und Lebenslügen und aus unseren selbstgebauten Scheinwelten und eigenwilligen Wegen. Das Letzte. König David war ja nicht der einzige Ausreißer in diesem Sinne. Selbst ein Abraham, also der Vater aller Gläubigen schlechthin, ein Mann, dessen Glaube im Neuen Testament gerühmt wird, musste durch viele Prüfungen lernen, was es bedeutet, einem treuen Gott nachzufolgen. Auch er lebte ja in dieser Welt, in der nichts beständiger ist als der Wandel, und zwar als Fremdling, als Nomade in einem Land, was ihm völlig, völlig fremd war. Gott hat es so gewollt, hat gesagt, geh hinaus aus deinem Land, in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und wie so oft hat er aus verständlichen Gründen, wie zum Beispiel Hungersnöten oder Konflikten im Streit um Wasser, ja, Gottes verheißes Land verlassen und ist durch eigene Wege gegangen. Wusste es besser. Vom ägyptischen Pharao oder von Abimelech, dem Priester, dem Philisterkönig, ja, da hat er sich auch manchmal Hilfe erwartet, obwohl Gott gesagt hat, ich bin dein Versorger. Und jedes Mal bekam es dieser Gottesmann mit der Angst zu tun, weil er sich und sein ganzes Haus mit seinen selbstgewählten eigenen Wegen Gottes verheißene Land verlassen hat und es sich in Schwierigkeiten gebracht hat, mit seinen eigenen Lösungen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Abraham, dieser Mann Gottes, um seine eigene Haut zu retten, war er sogar bereit, seine äußerst offensichtlich außerordentlich hübsche Frau Sarah preiszugeben, zu opfern. Er hat sich als Bruder Sarahs ausgegeben und so getan, als ob Sarah noch zu haben ist. Und das aus lauter Angst, aus Schwachheit, aus Begrenztheit, die das menschliche Leben eben so mitbringt und kennzeichnet. Und wisst ihr, jedes Mal hat Gott ihn in seiner Treue und Gnade aus der Bedrohung herausgeholfen. Gottes Wege mit Abraham sind ein sehr lohnendes Studium. Denn wir sehen darin, wie Gott Abraham und seine Schwachheit immer wieder mit seiner bedingungslosen Treue zudeckt. Und eines Tages ging auch Abraham durch alle Prüfungen hindurch diese Wirklichkeit in seinem Leben auf. Gott ist treu. Er bleibt treu. Und dafür spricht sein ganz eigenes Glaubensbekenntnis, was er ja ablegt. In 1. Mose 21, 33, da heißt es, da wird uns erzählt, aber Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des ewigen Herrn, des Gottes, an. Also Abraham hat keine Konserve aufgemacht, aber hat einen Baum gepflanzt, eine Tamariske, einen immergrünen Baum für einen, als Zeichen für einen immer treuen Gott. Und er nennt Gott in dieser Lebensphase nach dieser Erfahrung mit Gott, formuliert er einen Gottesnamen, El Olam. El Olam, dieser Gottesname, bedeutet so viel, der ewig treue Gott. Das heißt, das hat er begriffen. Gott ist treu. Und das wurde Abraham zum Felsen, zum Fundament. Das war Abrahams und Davids alltags- oder alltägliche Glaubensgrundlage. Und das ist auch unsere Glaubensgrundlage. Und soll sie sein und soll sie werden. Gott ist ewig konservativ. Gottes Wort ist beständig und zuverlässig. Gottes Treue ist gültig und alltagstauglich. Darauf können wir uns verlassen.